Ja. Ja, jedenfalls, als die da so rumgebrüllt haben und ach, das war ja sowas von verrückt, ne? Und ich habe gedacht, oh, das ist so stark, ne? Und dann hat er gerufen, will noch jemand mit auf die Bühne kommen, mit mir schreien, ne? Für Jesus. Und die hatte vorher immer schön den Text erklärt, ne? Und dann haben sie losgebrüllt. Und mir hat das so gefallen, ne? Ich habe gedacht, das gibt's nicht, ne? Ich fand die schrecklich, die Musik. Und plötzlich konnte ich da drin Gottes Herrlichkeit sehen, ne? Und genauso ging es dann in diesem Drum and Bass Club. Da bin ich dann ganz abgefahren. Ich beichte es euch lieber. Ne? Ich habe 3 Stunden lang am Stück getanzt. Wer natürlich reinschleicht, war einer nach dem anderen vom CZK. Sieht seinen Pastor da in Trance auf der Tanzfläche tanzen. Ne? Und das waren die DJs von Massive Face. Das ist die haben also die auf der CD sein ihre Gebet von ihnen drauf. Und du merkst, es sind echt Leute, die mit dem Herrn gehen. So am Anfang standen alle, das habe ich noch, ich war vor 19 Jahren das letzte Mal in der Disco, da standen die alle auf der Tanzfläche und haben gebetet. Ich dachte, das ist ja der helle Wahnsinn. Stell dir das vor, in der Stadt, in den Diskotheken, bevor die Leute anfangen zu tanzen, beten sie erstmal Gott an. Und dann der Musik, preisen sie Gott mit ihrem Körper. Ich habe so stark plötzlich gefühlt, was das mit David war, wie er vor dem Herrn in aller Macht tanzte, ne? Sich die Kleider vom Leib gerissen, das habe ich nicht gemacht, ich habe Zeugen, ja. Aber das war so genial und der Herr war so da. Natürlich am nächsten Morgen, überall wo ich hinkam, an jedem Stand, wo irgendjemand vom CZK oder von Steige war, hey Uwe, grüß dich, ich habe gehört, du bist so wahnsinnig abgegangen gestern. Jetzt habe ich mich als Sängler gleich den Auftrag gegeben, wo ist hier in Karlsruhe ein echt guter Drum and Bass Club, da gehe ich mal mit meiner Frau hin. Ne? Aber dann haben wir die Idee gehabt, warum machen wir es nicht selber, ne? Genau, ne? Ich stecke wieder voller Ideen, Leute. Ihr müsst euch auf einiges gefasst machen. Es ist einfach toll. Gott bleibt nicht stehen. Amen. Und Gott ist immer dabei, wenn es auch darum geht, sein Wort den Menschen mitzuteilen. Es geht neue Wege, benutzt neue Elemente und wir müssen damit Schritt halten. Das ist so wichtig, Leute, dass wir uns nicht irgendwo festschrauben lassen und in einer Art und Weise den Menschen draußen begegnen, wie es vielleicht vor 10 oder 15 Jahren üblich war. Ja. Gott ist mit uns und er wartet nur drauf, uns zu salben. Und ich war so voller Hoffnung, als ich diese tausende junge Leute gesehen habe und zum Teil diese Kreativität, die da freigesetzt wird, da hatte ich richtig Hoffnung, ne? Aber diese Jungen brauchen auch uns Alte, die haben richtig Hunger. Ich habe einen Workshop dort geleitet. Da waren bestimmt 120, 130 in glühender Hitze Jugendliche gesessen, wie gebannt. Und hast gemerkt, das Wort fiel richtig auf fruchtbaren Boden. Die Andachten morgens waren immer gefüllt und auch tolle Gebetsteams da. Also das war echt stark. Halleluja. Und das bei den Jesus Freaks, ne? Die so verschrien waren immer. Okay, ich möchte heute Abend mit uns über dieses Thema sprechen, der Geist des Mangels. Und vielleicht machst du nochmal unseren Projektor an und leg nochmal kurz die Folie auf. Psalm 23. So. Und wir wollen vielleicht gerade mal die ersten beiden Verse lesen zusammen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Punkt. Wenn man das liest, habe ich gemerkt, diesen Psalm zunächst mal von einem ganzen Wust und Dickicht netter religiöser Schnörkelei wegschneiden. Das ist so der Vers, den fast jeder kennt, den fast jeder mit dem Christsein in Verbindung bringt. Und das ist, glaube ich, auch der Vers, der am meisten das Image der Christen geprägt hat. Ne? Christen sind schafähnliche Gebilde mit Hängeohren und so Triefaugen und das ist so das, was sie rausbringen. Einfach dumme Schafe. Ne? Ja, aber ich habe am letzten Sonntag darüber gepredigt, wie stark Dinge in unser Unterbewusstsein reingehen, wir das gar nicht merken, unser Verstand so denkt und das Unterbewusstsein, das uns ja eigentlich dirigiert, geht in eine ganz andere Richtung. Und wenn wir als sagen, wir sind die Schafe Jesu, da haben viele von sich wirklich den Eindruck, sie sind ein dummes, blökendes Schaf. Aber eigentlich soll dieser Psalm uns ermutigen. Gott ist dein Versorger. Gott steht hinter dir. Gott weist dir den Weg. Und weil es so ist, wird dir nichts mangeln. So, wenn dir etwas mangelt, dann ist es nicht Gottes Problem, sondern es ist wahrscheinlich dein und mein Problem, dass wir nicht nah genug beim Hirten sind. Er will dich auf einer grünen Aue und zum frischen Wasser bringen. Das heißt, nicht irgendwelchen abgegrasten Dreck sollst du haben. Du sollst nicht mal gerade eben so überleben oder die abgestandene Brühe kriegen. Gott möchte dir frisches Wasser geben. Das bedeutet immer frische, neue Dinge. Er möchte dich auf einer grünen Weide weiden, wo gutes, saftiges Essen ist. Und das bedeutet einfach Versorgung für dich. Und zwar in allen Bereichen, wo du Versorgung brauchst. Aber wir wollen uns auf diesen Satz da oben konzentrieren. Mir wird nichts mangeln. Und wenn wir jetzt mal eine Sekunde still sind, und dann denk mal ganz kurz, was ist dein größter Mangel im Moment? Brauchst du jetzt nicht sagen, brauchst auch nicht nach vorne kommen und ein Zeugnis darüber geben, aber mach dir mal einen Merkzettel, schreib deinen größten Mangel oder deine größten drei Mängel auf und pin sie mal jetzt so neben deinen Bildschirm, wo du mich siehst, rechts daneben, fest und behalt das mal im Auge und dann sieh, was Gott tun möchte. Dieser Vers, wie gesagt, hat auch einen gewissen Pendant im Neuen Testament. Und zwar im 2. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 8. Da heißt es, Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu einem jedem guten Werk. Vater, ich möchte dich bitten, dass du dein Wort Kraft gibst, zu schneiden, wirklich unser inneres Sein zu zerschneiden, alles, was uns jetzt taub machen will, unfähig zu empfangen, geistig zu empfangen. Vater, wir weisen das von uns weg. Wir weisen jede Macht aus diesem Raum, die verhindern will, dass wir dein Wort geistlich empfangen. Vater, wir verschließen uns gegen fleischliches Hören, gegen intellektuelles Hören. Wir wollen mit dem Geist, mit dem Herz hören. Es soll uns hier drinnen berühren, Vater. Es soll unser Unterbewusstsein verändern. Wir wollen dich neu empfangen, wie du wirklich bist. Wir wollen die lügenhaften Bilder, die der Feind uns vor die Augen malt von dir, zerschmelzen, verbrennen, zerreißen sehen, Vater. Und die Wahrheit über dich, dein Wesen und deine Freundlichkeit zu uns soll sichtbar werden. Amen. Ist das nicht wunderbar? Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei. Das habe ich da noch nicht, später. Das ist interessant, alle Gnade. Was ist Gnade? Wir sind Weltmeister darin, das Wort Gnade sofort in eine theologische Schublade zu stecken. Gnade ist etwas Immaterielles, etwas, das man nicht anfassen kann, etwas, das geistlich ist. Folglich hat es keine direkte Relevanz, keinen direkten Bezug zu unserem Leben. Aber Paulus wird hier sehr präzise. Er sagt, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen, was sind alle Dinge, volle Genüge habt. Was sind alle Dinge? Alle Dinge. Was sind alle Dinge nicht? die uns nicht gut tun? Alle Dinge. Gibt es etwas, was wir jetzt ausscheiden und sagen, nee, also das hat mit Gott nichts zu tun? Gibt es nichts. Ne? Alle Dinge. Ich wirke vielleicht auf euch wie ein Oberschullehrer, aber in mir brennt ein solches Feuer seit einigen Wochen und ich spüre, dass Gott unser Denken verändern möchte. Und das geschieht dadurch auch, Paulus sagt, dass ich euch immer wieder dasselbe predige, macht mir nichts oder macht soll euch nicht verdrießen, sondern umso gewisser machen. Schlechte Gedanken, dumme Konzepte, Dinge, die dich herunterreißen, sind dadurch reingekommen in deinen Verstand, dass du sie immer und immer wieder gehört hast und auch bekannt hast. Und das ist derselbe Weg, wie das Gute in dich reinkommen soll, indem du es immer und immer wieder hörst, aus verschiedenen Winkeln betrachtest. Und dann wird es von dir Besitz ergreifen und wird dich und dein ganzes Leben verändern. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen, nicht einigen, allen Dingen, alle Zeit, es heißt nicht manchmal, alle Zeit, volle Genüge habt. Und jetzt kommt das Top oben drauf. Und noch reich seid zu einem jeden guten Werk. Dieser Vers ist der Standard, den Gott für dich und mich hat. Den habe nicht ich aufgestellt, den hat nicht irgendein Glaubenslehrer aufgestellt. Diesen Standard stellt Gott selber für dich und mich auf. Und ich möchte dich einfach mal herausfordern, dass du dich selber mal fragst, stellst du dich diesem Standard? Legst du diesen Standard an dich an? Hast du Erwartungen an diesen Standard? Möchtest du von ganzem Herzen, dass dieser Standard Maßstab wird in deinem Leben? Dass alle Gnade reichlich ist unter dir? Dass du in allen Dingen, jederzeit volle Genüge hast? Dass du sagst, ich bin zufrieden, ich bin satt, ich habe so viel, dass ich gerne weggeben kann. Nicht mehr und nicht weniger ist das, was dieser Vers und auch dieser Vers im Alten Testament aussagt, was Gottes Absicht für dich und für mich ist. Und was ich möchte, ist, dass wir uns von einer Mentalität verabschieden, wo wir uns mit den Resten, die von Gottes Tisch fallen, zufrieden geben. Dein Platz ist nicht unter dem Tisch. Dein Platz ist am Tisch. Wer die Bibel gut kennt, das Alte Testament, es gibt sehr viele Bilder von denen, die unter den Tischen saßen und dort die Reste geklaubt haben. Werde ich auch mal drüber predigen. Ne? Aber dein Platz ist am Tisch, aus der Fülle. Dafür ist Christus gestorben, für diesen Platz. Was bedeutet das? Volle Genüge. Das bedeutet, ich habe alles, was ich brauche. Ich bin zufrieden im Rahmen meines sozialen Standes. Volle Genüge ist aber nicht nur so viel, dass es mir reicht, sondern ist sogar so viel, dass ich jederzeit weggeben kann. Deswegen will Gott dir volle Genüge geben, damit du weggeben kannst. Gott will dich zu jemandem machen, der in der Lage ist zu geben, der in der Lage ist, sein Reich zu fördern, der in der Lage ist, eine Saat auszubringen, um wiederum eine Ernte zu sehen. Und was bedeutet das konkret? Gott möchte uns Zeit geben, Kraft geben und Finanzen geben. Das ist das, was Gott unter voller Genüge versteht. Er möchte dir genügend Zeit geben, genügend körperliche, gesundheitliche, physische Kraft geben und er möchte dir genügend Finanzen geben. Aber Fakt ist, dass wir Christen häufig unter Mängeln leiden, man sehr viel Mängel feststellen kann. Ich habe mir mal ein bisschen so Gedanken darüber gemacht, was ist denn so das Markanteste? Da gibt es für mich so 4, 5 Bereiche, über die ich mal gerne sprechen möchte. Da ist zunächst mal der Mangel an Finanzen bei Christen. Zu Finanzen sagt man auch Vermögen. Es ist interessant, ich habe mal mir Gedanken gemacht, was bedeutet Vermögen eigentlich? Was ist denn da drin in dem Wort? Laut. Nee, jetzt nicht. Was steckt im Wort Vermögen, in dem grammatischen Wort eigentlich drin? Ich vermag etwas. Ich vermag etwas. Merkt ihr, beim Vermögen, wir sind sofort auf Kohle fixiert. Aber Vermögen ist viel mehr. Du vermagst, was du vermagst. Und Gott will, dass du viel vermagst, vermachst, viel kannst, viel tun kannst. Okay? So, wenn du im Moment in einer Position bist, wo du nicht viel vermögst, vermagst, dummes Wort, viel kannst, dann bist du nicht da, wo Gott dich eigentlich gemäß seines Wortes haben möchte. Und das ist kein Grund, in Tränen auszubrechen, sondern eher ein Grund zur Freude, so war es bei mir, zu sagen, wow, jetzt weiß ich, worum ich Gott bitten kann. Jetzt weiß ich, worauf ich ganz konkret mich freuen kann, was ich ganz konkret erwarten darf. Gott möchte dich dahin bringen, dass du etwas vermagst. In deinem eigenen Leben, im Leben deiner Freunde, im Leben deiner Gemeinde, im Leben der Menschen, die Gott dir zeigt. Viele Dinge im christlichen Umfeld scheitern, weil das finanzielle Vermögen nicht da ist. Viele Dinge im christlichen Lager sehen total beschämend aus, weil entweder kein Vermögen da ist oder Vermögen geizig gehortet wird oder weil einfach ein Sinn für Exzellenz fehlt. Ich war in Gemeinden, wo man gesehen hat, oder wo man wusste, also die sind nicht gerade arm, aber wenn du in ihre Räumlichkeiten kamst, in ihr ganzes Umfeld, da hatte ich eine solche Armut, ein Bild von Armut ergriffen. Und was passiert nun, wenn ein Fremder, ein Nichtchrist, einen solchen Raum betritt? Nun, nehmen wir mal an, du bist jetzt ein richtiger Weltmensch, kommst jetzt in einen Raum rein, der ist so im depressiven Braun gestrichen, dieses alte Möbelbraun. Der Teppich hätte schon vor 10 Jahren erneuert gehört. Beige, die Farbe Beige kommt auch reichlich vor. Da hängt so ein angestaubtes Netz an der Decke, da sind so ein paar ausgeschnittene Papierfische drin. Ne? Was noch? Der Gummibaum in der Ecke hängt schon, 3 Blätter hängen etwas welk runter. Die Kanzel ist aus so braun angelaufenem Eichenholz, wo an der Ecke das Furnier ein bisschen abblättert. Es ist so ein silberner Mikrofonbügel mit so einem klobigen Mikrofon. Noch Wünsche? Bitte? Jawohl. Christliche Poster an den Wänden. Kavol. Bitte? Der schmale und der breite, genau das Bild vom schmalen breiten Weg, dieses Bild, richtig, ja. Fensterbögen. Also, ich sehe, seid viel rumgekommen. Ne? Okay, was ich jetzt nicht machen will, ist lästern, sondern einfach mal zusammentragen. Ich darf das deshalb tun, weil ich selber vor etlichen Jahren so ähnlich unterwegs war mit unserer alten Gemeinde noch. Wir hatten auch genau diese Farben. Wir hatten sogar Kirchenbänke. Ne? Linoleum, richtig, Linoleum habe ich vergessen. Linoleumboden. Ne? Okay. So, aber was passiert jetzt, wenn Leute von der Welt da reinkommen? Was ist der erste Eindruck? Ne? Wenn sie jetzt nicht gerade von einer echten Liebe überwältigt werden, dann nichts wie raus. Also hier bleibe ich nicht. Ne? Die spüren das schon, diese Depression. Hm? Überall springt die Armut dich an. Dann ist er vielleicht erst mal in einem Business-Meeting dabei, oh nee, das können wir uns nicht leisten. Und das können wir uns nicht leisten. Ja, und da müssen wir auch erstmal den Schatzmeister fragen, das können wir uns auch nicht leisten. Es wird nur das getan, wozu Geld da ist, aber es darf auch nur so viel Geld verwendet werden, damit die Eisenreserve nicht angegriffen wird, ne? Weil die muss man ja haben für die schlimmen Zeiten. Und das ist so unbiblisch. Und das will Gott nicht. Mangel. Was gibt es noch für Mängel? Mangel an Liebe. Und ich spreche jetzt auch nicht hier von so einer Liebe. Ich glaube, einer der größten Mängel bei den Christen ist der Mangel an Selbstliebe, Selbstannahme. Ich spreche jetzt nicht von der egoistischen Selbstliebe, so die gibt es leider mehr als genug, aber ich spreche von einer auch echten Selbstannahme. Wer bin ich? Wie sieht Gott mich? Ich kann zu mir Ja sagen, ich kann auch zu meinen Fehlern Ja sagen. Ich erlebe oft auch Christen, die schleichen wir so mit gebrochenen Flügeln umher. Ich schaff's nie. Da wirst du es auch nie schaffen. Wenn du Schwäche hast in deinem Leben, ich habe auch auf dem Free-Kongress mit ein paar jungen Leuten gesprochen, ich sage, meine Güte, dann brich mal deinen Stolz und komm jeden Tag zu deinem Vater und bekenne deine Schuld. Ja, aber ich kann doch nicht jeden Tag zu Gott kommen und ihm dasselbe sagen. Ne? Warum nicht? Wo steht das, dass du das nicht darfst? Das ist Stolz, das ist Hochmut, das ist Arroganz. Ich will mich doch jetzt vor Gott nicht wieder outen. Ich werde versuchen, mein Selbstimage selber erstmal in Ordnung zu bringen. Und dann, wenn es gut klappt, 3 Wochen lang, dann kann ich ja zu Gott kommen. Der Fehler ist nur, es wird eben nicht klappen. Du wirst wieder fallen und wieder fallen. Und mit jedem Mal, wo du fällst, rutscht du die Spirale tiefer runter. Es wird immer schwerer für dich, zu Gott zu kommen, weil der Teufel nämlich immer lauter in dein Ohr brüllen kann. Du bist dreckig, du bist verkommen, du hast doch gar kein Recht, du bist schwach, du schaffst es nicht. Ne? Das ist auch ein Mangel an Gnadenverständnis bei vielen Christen. Was ist Gnade? Jesus sagt, 7 mal 70 mal sollst du vergeben in einer Sache. Wie viel ist das? Wer ist gut im Kopf rechnen? 490, stimmt das? Okay, hat gut gerechnet, du kriegst nachher ein Bonbon. Wir sind doch großzügig. Nein, er kriegt die Kassette heute Abend umsonst. Hä? Hey? Kein Mangel. Gut. Okay. Ja, mal sehen, vielleicht kommen noch ein paar. Alle, die nicht einschlafen. So, jetzt wo waren wir? Bei der Rechenaufgabe. Sich selbst annehmen bedeutet, dass ich mich annehme, so wie ich bin. Ich bin ein gefallener Mensch, ein Sünder. Ich habe, bis ich sterbe und bei Jesus bin, immer noch das theoretische Potenzial zum Sündigen in mir. Das ist so. Und wenn es mir dann passiert, dann soll ich im Glauben aufstehen, zu Jesus gehen und sagen, ich habe gesündigt, sei mir gnädig. Und Gott wird dir vergeben. Und lass dich nicht täuschen durch dieses, ja, du meinst ja gar nicht ernst und du hast ja gar nicht dieses Weinheul-Schluchzgefühl in dir. Das ist alles Nonsens. Nicht jeder Mensch ist nah am Wasser gebaut. Ich bin auch nicht so einer. Aber ich weiß, was ich ehrlich meine in meinem Herzen. Ja. Und dann gehe ich hin und sage, Herr, ich habe hier wieder Scheiß gebaut. Vater, ich spüre manchmal auch gar nicht die Reue, aber ich irgendwie tut mir es echt leid. Ich will das nicht. Ich will davon frei werden. Ja. Das ist ehrlich. Das ist aufrichtig. Und dann sagt die Bibel, wirst du Vergebung deiner Sünde haben. Punkt. Danach ist dein Konto wieder sauber und es gibt keinen Grund, nicht zu erwarten, dass der Herr es dir an nichts mangeln lassen wird. Das ist Glaube, das ist Vertrauen und auch daran kann man Mangel haben, sich selbst annehmen. Wenn du dich nicht selbst annehmen kannst, hast du kein Selbstbewusstsein, dann wirst du nie glauben, dass Gott etwas Größeres durch dich machen kann. Aber Gott will durch dich wirken. Es sind nicht die paar Pastoren oder Leiter, mit denen Gott die Welt retten will. Wir alle sind gefragt. Jeder Einzelne hier. Wie heißt es in der Bibel? Der Schwächste wird... Nein. Wir müssen mal wieder das Alte Testament lesen. Das habe ich nicht gefragt. Der Schwache wird wie viel schlagen? Tausend, ne? Tausend. Der Schwache. Das ist Gottes Absicht für seine Kinder. Der Schwache wird tausend schlagen. Das ist eine Allegorie, klar, aber selbst wenn du denkst, du bist schwach, Gott kann durch dich in den Augen dieser Welt großartige Dinge tun. Und das musst du einfach glauben. Wenn du es nicht glaubst, hast du einen Mangel in dir. Und dieser Mangel wird dich immer rumschleichen lassen mit den großen christlichen Rehaugen. Und wenn du auch nicht annehmen kannst, dass Gott dich liebt, wie willst du einem anderen sagen, dass Gott ihn liebt? Ne? Da wird er sagen, oh du, ich sehe ja, wie depressiv du bist. Mit deinem Gott will ich, lass mich lieber in Ruhe. Da will ich nichts zu tun haben mit. Ne? Die Leute beobachten uns sehr, sehr, sehr genau. Die Leute gucken mehr, als dass sie dir zuhören. Und wenn du so ein depressiver Mensch bist, da kannst du ihnen noch so viel Theorie erzählen und Zeugnisse, die dir der David Hogan auf der Konferenz erzählt hat, das lässt die Leute völlig kalt, die gucken in dein Leben rein. Weiter. Ein anderer Mangel ist der Mangel an kreativer Intelligenz und Weisheit. Über lange Zeit wurde gerade unter bekennenden Christen Weisheit, Wissen, Verstand, unternehmerische Fähigkeiten, künstlerisches Potenzial abgelehnt. Teilweise sogar als Eitelkeit gebrandmarkt. In der frühen Phase waren noch Künstler wie Michelangelo und andere große Künstler, ich sag's mal noch so, ein bisschen geduldet. Aber selbst Michelangelo hatte ja schon Probleme mit seiner Kunst. Und irgendwann wurde die Kunst immer mehr beschnitten. Und interessanterweise, je bibeltreuer die Kreise waren, umso mehr wurde Kunst, Wissen und Verstand rausgeworfen. Und das ist ein Mangel, den du bei sehr, sehr vielen Christen siehst, christlichen Versammlungen auch. Was ist das Resultat? Viele Christen haben besonders in Europa ihren Einfluss an den Schaltstellen gesellschaftlicher Macht und politischen Einfluss einfach verloren, weil sie sich zurückgezogen haben. Das ist ein nicht unerheblicher Mangel. Warum haben wir Christen heute so wenig Gehör? Weil sich unsere Vorväter aus diesen Positionen zurückgezogen haben. Sie hielten das für eitel, eitlertant, ja, und haben irgendwelchen wirren Ideen nachgehangen. Wenn du wiederum die Bibel guckst, dann siehst du Männer wie Daniel, Männer wie Josef, die die Geschicke ganzer Nationen gelenkt haben. Gottes Plan ist, du sollst Kopf sein und nicht Schwanz sein. Wir sollen in der Gesellschaft Kopf sein, nicht Schwanz sein. Das bedeutet, dass wir auch aus unserem frommen christlichen Müsli-Dasein aufwachen müssen und sagen, okay, wir wollen auch wieder in der Gesellschaft Verantwortung übernehmen. Jeder da, wo er kann. Das fängt an im Kaninchenzüchterverein bis hin der Vorstandsetage einer großen Firma, ja, wo ich sage, ich gehe da rein, ich übernehme gesellschaftliche Verantwortung und durch meine persönliche Präsenz und mein Wesen bringe ich das Reich Gottes da rein. Nicht, dass ich dann sage, so, ich verteile jetzt Traktate, sondern zunächst mal, indem ich die Position, die ich einnehme, so ausfülle, dass ein Segen drauf ist. Dieser Segen wird nicht verborgen bleiben. Die Menschen haben Augen und die gucken ganz genau. Und wenn das, was du machst, gesegnet ist, dann werden die Menschen irgendwann fragen, wieso bist du so gut? Wieso klappt das bei dir so? Und dann, wenn du dann dein Zeugnis gibst, hat dein Zeugnis auch einen Beweis, einen Wert, einen Unterbau. Ne? Du laberst nicht irgendwelche frommen Sprüche, sondern du sprichst von einem soliden Fundament. Du sprichst nicht aus Mangel, sondern aus Fülle. Und die Leute sagen, ah ja, das ist ja interessant. Ne? Ja, man sieht es wirklich. Ne? Und dann wollen sie von diesem Gott mehr hören. Und wer möchte nicht gern einem Gott dienen, der einem hilft, auch im Segen zu leben? Sprüche 22, Vers 29. Ich mag diesen Vers sehr. 22, 29. Kennst du jemanden, der geschickt ist bei seiner Arbeit? Er wird erfolgreich sein und du wirst ihn nur bei einflussreichen Leuten finden. A man skillful in his work, works will stand before kings. Das ist im Englischen, gefällt mir. Wo steht der Erfolgreiche? vor Herrschern, vor einflussreichen Leuten. Warum haben viele Gemeinden einen Mangel an Leuten, die wirklich Einfluss haben? An Leuten, die einfach gesellschaftlich auch was darstellen. Jahrelang habe ich selber als Christ gehört, ja, Korintherbrief, ne? Da wird dann Paulus aus dem Zusammenhang gerissen, seht euch an nach eurer Berufung, wenig Reiche, wenig Gebildete. Und das hat man so wörtlich genommen und eingegrenzt, dass man schon fast einen Sport draus gemacht hat, alle anderen Leute fast auszugrenzen aus den Gemeinden. Das hat dann so eine Inzucht stattgefunden. Und Gemeinden sind allzu oft dann nur noch Kuschelclubs geworden, Orte der Visionslosigkeit, wo man einfach so bis zum nächsten Sonntag überlebt und doch hofft, dass Jesus irgendwann bald wiederkommt. Ansonsten brät man so schön fromm seinen Sumpf weiter. Und das ist nicht Gottes Bild für uns. Gott sagt, du sollst Kopf sein, nicht Schwanz sein. Mein Wunsch ist, dass wir als CZK in dieser Stadt Kopf werden. Also ich will nicht Bürgermeister werden, aber ich möchte, dass der Bürgermeister uns fragt, dass der Bürgermeister die Christen fragt. Es gibt Städte, wo das üblich ist. Ne? Da haben Christen Gebetszimmer im Rathaus. Im Weißen Haus, der US-Präsident hat eine Schar ausgewählter Beter aus der ganzen Nation, die beständig im Weißen Haus beten. Das ist für mich der Standard, um den es geht. Und nicht abgesondert von der Welt warten, wann geht die Welt endlich unter, Herr. Dein Reich komme, bitte schnell. Mangel, das sind Mängel, die wir haben. Und dann stelle ich immer wieder fest, auch der Mangel an Gesundheit bei Christen. Es gibt Studien, die auch belegen, dass es gerade unter Christen sehr, sehr viele seelisch kranke Menschen gibt. Und das ist eigentlich für mich, da sage ich, das darf doch eigentlich nicht wahr sein. Ne? Aber warum wird ein Mensch seelisch krank, wenn sein ganzes Denken nämlich verdreht ist? Wenn du ein falsches Gottesbild hast, wirst du krank. Ich habe das am eigenen Leib 3 qualvolle Monate erfahren. Und als der Heilige Geist kam und hat mein verdrehtes Gottesbild gerade gerückt, wurde ich schlagartig körperlich gesund. Und ich glaube, dass dieser Mangel sehr, sehr stark bei Christen zu sehen ist. Seelische und äußerliche Krankheit. Wenn du seelisch krank wirst oder nicht richtig funktionierst, ist es nur eine Frage der Zeit, bis dein Körper krank wird. Die Seele ist der Spiegel des Körpers oder umgekehrt. Ne? Und irgendwann wird das auf deinen Körper übergreifen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir ein richtiges Gottesbild in uns haben. Dass wir verstehen, wer Gott ist. Dass wir verstehen, wie er zu dir steht. Dass du voller Hoffnung und voller Freude bist. Dass du dich nicht verdammen lässt, nicht unterkriegen lässt, auch wenn du schwach bist. Sondern voller Freude auf Gott schaust. Und wenn es überall zwickt und juckt, dann preis Gott darüber. Ja, machen wir mal an dem Psalm. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Gott ist bei dir, inmitten von Krankheit. Je länger ich unterwegs bin und auch meinen eigenen Körper beobachte, umso mehr komme ich zu der Überzeugung, dass die meisten Krankheiten mit unserem Denken zu tun haben, mit unserer seelischen Verfassung zu tun haben, dass viele Krankheiten dort anfangen, wie wir denken. Ich will nicht sagen alle, okay? Nicht, dass ich hier missverstanden werde, aber ich möchte mal sagen, der allergrößte Teil, und ich habe das auch schon mal in einem säkularen Illustrierte gelesen, dass der größte Teil aller Krankheiten hat seelischen Ursprung. Und hey, da müssten wir als Christen gerade die Weltmeister im Gesundwerden sein. Und das liegt mit daran, wie nimmst du dich an? Kannst du dich annehmen? Weißt du, wie Gott dich sieht? Weißt du, dass du geliebt bist, ohne Wenn und Aber? Das befreit so von so viel falschem Druck und falscher Last. Okay, jetzt schmeißen wir die Folie da drauf. Ich möchte nochmal fragen, was ist Mangel? Ne? Was ist Mangel überhaupt? Mangel ist die materielle oder geistige Unfähigkeit, nicht oder unzureichend tun zu können, wozu Gott mich berufen hat. Das ist Mangel. Entweder ich habe zu wenig Kohle oder ich habe zu wenig Druck auf der Birne. Ich kann es nicht tun. Gott, tut mir leid, ich schaff's nicht. Und Gott sagt, ich bin der Herr, dein Hirte. Du sollst keinen Mangel haben. Mir wird nichts mangeln. Und jetzt müssen wir uns entscheiden, was wir glauben. Wir müssen unser Denken verändern. Mangel hat in erster Linie nicht, wenn mein Geldbeutel leer ist, mein Konto platt ist, dann ist die Ursache nicht in erster Linie eine materielle Ursache. Ob du mir es glaubst oder nicht, es ist in erster Linie eine geistige Ursache. Und du wirst sehen, wenn sich dein geistiger Zustand dahingehend ändert, wo Gott ihn haben will, wird sich automatisch und ganz schnell auch deine finanzielle Situation verändern. Das ist dasselbe mit Krankheit. Was ist volle Genüge? Im Gegenteil, die materielle und geistige Fähigkeit, alles zu tun, wozu Gott mich berufen hat. Gott wird dich nicht zu irgendetwas berufen und dann sagen, seh mal zu, wie du es schaffst. Das versuchen aber viele Kirchen aus ihrer eigenen Kraft. Ihre Visionen sind nicht größer als ihre Kirchenkassen. Minus Sicherheitsabschlag. Ne? Ja? Ich bin einfach froh, dass unser Leiter im CZK, wenn wir über ein Projekt entscheiden, natürlich schauen wir auch nach einem gewissen Rahmen, aber wir haben uns noch nie davon leiten lassen, dass wir gesagt haben, haben wir denn genug Geld in der Kasse? Wir haben gebetet, wir haben gespürt und haben gesagt, wir wagen das. Und Gott hat uns bisher, preis dem Herrn, noch nie im Stich gelassen. Und wir sind jetzt dabei, weitere größere Schritte zu gehen, wo wir als Gemeinde den Zehnten geben wollen. Wir geben Ressourcen weg, wo wir sagen können, die könnten wir selber gut gebrauchen. Warum? Weil wir mehr brauchen. Und wenn du mehr Geld brauchst, dann gib erstmal das weg, was du hast. Das ist das Prinzip von Saat und Ernte. Wenn ein Bauer mehr Korn haben will, was muss er dann zuerst machen? Er muss säen. Ohne Säen kein neues Korn. Warum ist das so in der Welt? Warum hat Gott das nicht so gemacht, dass das Korn einfach nur immer aus der Erde wächst? All die Dinge um uns herum, die Bäume, warum hat Jesus so viel mit diesen Gleichnissen aus der Natur gesprochen? Habt ihr da mal nachgedacht drüber? Gott möchte durch die Natur zu dir und mir sprechen. Es sind alles Symbole und Bildnisse, die ganze Schöpfung um uns herum soll uns etwas erzählen. In den Psalmen, der Psalmist spricht laufend davon, dass die Schöpfung von der Herrlichkeit Gottes erzählt. Es sind Bilder für geistliche Prozesse, wir müssen sie nur lesen lernen. Den Leuten damals war das einfacher, weil sie mehr mit der Natur verbunden lebten als wir heute. Aber um etwas zu kriegen, musst du erstmal etwas weggeben, sehen. Das Weizenkorn bringt erst dann Frucht, wenn es in die Erde fällt und stirbt. Das ist auch mit Finanzen so. Und nicht nur mit Finanzen, es ist mit Zeit. Wie viele Christen horten Zeit, und nicht für Gott. Gott kriegt die Zeitabfälle. Und dann wundern sie sich, dass am Ende vom Monat nur noch so wenig Tag übrig ist, ne? Auch bei der Zeit ist dasselbe. Du gibst erstmal weg, großzügig für Gott. Und dann erfährst du plötzlich, wie Gott dein Zeitmanagement in die Hand nimmt und Dinge, die du früher nie geschafft hast, plötzlich ganz, ganz anders laufen. Körperliche Kraft, sich selbst hingeben. Du wirst sehen, wie Gott alles wieder segnet, was du weggibst. Du wirst das ernten, was du aussäst. Gibst du Zeit weg, wirst du Zeit ernten. Gibst du Arbeitskraft weg, wirst du garantiert jemanden finden, der zu dir kommt und dir seine Arbeitskraft da gibt, wo du sie brauchst. Ich kann dich nur ermutigen, diese Prinzipien neu auszuprobieren. Und dann noch was. Wenn ich heute ein Korn in die Erde werfe, wie lange brauche ich es, bis es aufgeht? Bis man Frucht ernten kann. Ich bin kein Bauer, ich weiß nicht, aber ein halbes Jahr. Ne? Das ist auch das, was du lernen musst. Nicht sofort, wenn ich jetzt sage, oh ja, Heidi, komm, ich helfe dir mal aus dem Stuhl. Ne? Dann muss gleich was passieren. Sondern ein jeder Same geht nach seiner Art auf. Auf manches müssen wir einfach geduldig warten. Aber es kommt. Was macht ein kluger Bauer? Er hat viele Felder. Er sät viele verschiedene Sachen aus und was passiert dann? Er ist die ganze Zeit nur noch am Ernten. So füllt er die Leerräume aus. Und das ist das, was Gott mit unserem Christenleben eigentlich will. Wir sollen in die verschiedensten Gelegenheiten hineinsehen, aktiv sein. Und dann wirst du das ganze Jahr über ernten. Das war das, was Gott den Israeliten im verheißenen Land versprochen hat. Ihr werdet von bis eine Ernte nach der anderen haben. Das sind alles, Freunde, das sind Bilder für uns, für unser Leben. Das sind nicht einfach nette Kindergeschichten für die Kinderschule. Die Frage ist, glaubst du das? Ich bin manchmal auch über mich selber erschüttert, wie viel ich mit dem Verstand glaube, aber wie wenig wirklich mit meinem Herzen. Im Verstand machen wir alle, wenn der Prediger was sagt, ja, Amen. Aber unser Herz überhaupt nicht. Und das liegt daran, dass wir über Jahre, über Jahre, über Jahre anders konditioniert worden sind. Da drin ist eine andere Wahrheit als hier. Und das muss in Einklang kommen. Wenn sich dein Herz verändert, darum sagt Paulus, erneuere deinen Sinn. Plötzlich denkst du in den Kategorien des Reiches Gottes. Und die Dinge beginnen sich zunehmend in deinem Leben zu verändern. Was hat Gott für eine Absicht mit dir? Wozu hat Gott dich berufen? 5. Mose, Matthäus 5, 14. Alle Völker der Erde werden sehen, dass über dir der Name des Herrn genannt ist und werden sich vor dir fürchten. Gottes Grundabsicht ist, dass die anderen Menschen sehen, dass du ein Kind Gottes bist. Ohne dass du bla 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 machst, das ist einfach sehen. Das ist Wahnsinn. Matthäus 5, 14. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Wenn du nachts mal Auto fährst und dann zum Beispiel die A5 hoch nach Frankfurt, Heidelberg, Rohrbach kann man nicht übersehen. Das liegt so richtig schön am Berg hingeklatscht und leuchtet vor sich hin. Die kann nicht verborgen sein. Man zündet kein Licht an und stellt dann einen Scheffel drüber, sondern auf den Leuchter. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten. Gott will, dass du Licht bist. Und das bedeutet, dass du ihm vertraust, deinen Mangel überwindest. Und dann wirst du ein Licht werden. Und dazu hat Gott dich berufen, das zu sein. Woher kommt eigentlich diese ganze Geisteshaltung des Mangels bei uns Christen? Wem das interessiert, der kann gerne von mir per E-Mail das anfordern. Das ist eine ganze Homepage, das sind vielleicht so 6 DIN A4 Seiten, kann ich dir gerne zumailen. Habe ich im Internet gefunden, mir hat es alle Bleche weggeblasen. Das war für mich die beste Zusammenfassung überhaupt von diesen tiefen geistlichen Zusammenhängen. Warum unser westliches Christsein so verdreht ist. Wir lesen das jetzt nicht alles, ich greife ein paar Sachen raus. Dualismus oder dynamische Einheit. Unsere westliche christliche Gesellschaft hat sich durch Plato und andere griechische Denker einen Dualismus angeeignet, der die kirchliche Theologie stark beeinflusst hat. Was ist Dualismus? Plato vertrat die Ansicht, dass es zwei Welten gibt. Dual heißt zwei. Eine sichtbare materielle und eine unsichtbare geistige. Diese beiden Welten sind nach Platos Anschauung in Spannung gegeneinander. Die materielle ist der geistigen untergeordnet. Die menschliche Seele kam aus der geistigen Welt, aus der sie in die irdische fiel, jetzt im Gefängnis des Körpers sitzt. Erster Tod bringt die Befreiung. Was sehr wichtig ist, im 3. Jahrhundert auf dem Konzil von Nicea hat sich die Kirche von ihren jüdischen Wurzeln getrennt. Da wurde zum Beispiel auch der Passatermin auf den Sonntag nach Passa gelegt. Eine Originalaussage, denn es wäre außer jedem Maßstab ungebührlich, wenn wir in dem heiligsten aller Feste den Gewohnheiten der Juden nachfolgten. Lasst uns nichts gemeinsam haben mit dem abscheulichen Volk. Das war die Meinung damals. Man hat sich radikal von der ganzen jüdischen Tradition getrennt. Und was hat man gemacht dann? Man hat sich der griechischen Philosophie zugewandt. Und wenn man so flüchtig mal, mach mal wieder runter, sieht, was Plato gelehrt hat, dann denkt man doch, oh ja, das ist ja fast christlich, ne? Geistige Welt, materielle Welt. Aber bei genauem Hinsehen stellst du fest, dass es gewaltige Unterschiede gibt. Und diese Unterschiede haben unser Christsein völlig negativ verändert. Eine dieser Ideen, die sehr früh ins Christenheit reingekommen ist, ist nämlich die, die materielle Welt hat keine Bedeutung. Sie ist für Gott nicht von Bedeutung. Deswegen kamen dann diese, was wir da unten haben, Askese zum Beispiel. An den Beispielen Askese und Zölibat kann der griechische Dualismus erkannt werden. Der griechische Dualismus brachte eine starke Betonung auf Askese mit sich. Diäten, selbst auferlegte Stille, Rückzug in die Wüste, Verherrlichung von Härte. Der Genuss irdischer Dinge wird verleugnet zugunsten der Tötung des Fleisches. Und jetzt die ursprüngliche hebräische Meinung dazu ist, bei den Hebräern war Essen, Trinken, Leben, Feiern, Tanzen, Singen, Jauchzen, das war alles von Gott geschenkt und sollte in göttlichen Bahnen genossen werden. Nicht übertrieben, aber wenn du mal Kirchengeschichte studierst, da siehst du, wie diese Dinge buchstäblich abgetötet wurden. Die Gottesdienste verkamen mehr und mehr zu einer Feier, in der die Menge stumm zusammengekauert Worten lauschte, denen sie nicht mehr folgen konnte, weil sie in einer fremden Sprache gehalten wurden. Die Kirchen wurden so gebaut, dass selbst wenn du nur machst, dann hat es durch die ganze Kirche gedonnert. Ne? Also was war? Du wurdest gezwungen. Ehrlich, mit ihr haben wir nichts zu tun. Am besten wir bauen ein Kloster und sondern uns ab. Die evangelische Kirche, also sagen wir mal, der Protestantismus hat sich noch viel stärker griechisches Denken angeeignet, indem man gesagt hat, die Lehre ist wichtig. Für viele Protestanten ist das Auswendiglernen und das intellektuelle Erkennen eines Lehrsatzes wichtiger, als ihn zu leben. Und das entspricht überhaupt nicht dem jüdischen Denken. Und das sind die Dinge, mit denen wir uns rumschlagen müssen. Heute. Eigentlich ist unser geistiges Denken ein einziges Mischmasch aus verschiedenen Weltanschauungen. Aber was Gott möchte, ist, dass wir zu seinen Wurzeln zurückfinden. Und das sind nicht hebräische Wurzeln, wie es dann, das dann wieder so Spinner, da geht mir auch immer die Hutschnur hoch, die dann mit Kippa rumlaufen, obwohl sie keine Juden sind, ne, und sich dann noch jüdische Beinamen geben. Das ist genauso ein Schwachsinn. Das sind alles religiöse Geister. Du bist ein Deutscher und du bist ein Christ und du gehörst ins Reich Gottes. Und du sollst so leben, dass du die Menschen in deinem Umfeld erreichst und nicht abschreckst. Und du sollst ein gesegnetes Leben haben, wo die Menschen sehen, Mensch, dein Gott lebt, der ist attraktiv, den möchte ich auch haben. Amen. Wir lieben das Volk Gottes, wir lieben die Juden, sie sind immer noch die erwählten Kinder Gottes, wir sind ihre jüngeren Geschwister, wir sind in ihren Bund mit hineingepfropft, wir haben an ihren Wurzeln teilhaftig, sagt Paulus. Das bedeutet, wir haben auch Teilhaftigkeit an ihren Segnungen. Das ganze 5. Mose 28 ist ein Segen für dich. Nicht für die Juden nur, für dich auch. Wir müssen lernen, diese Konditionierung, die über die Jahrhunderte, Jahrtausende reingekommen ist in unsere christlichen Köpfe, zu zerbrechen. Wir müssen das wirklich von Grund auf lernen. Das bedeutet nämlich, mich jeden Tag neu mit Gottes Wort beschäftige. Erkenne, wer bin ich. Dieser Dualismus brachte auch den Gedanken des Mangels. Ein Christ muss arm sein. Ein Christ braucht keine materiellen Güter. Das brachte diese Vereinseitigung der Lehre, Jesus war arm. Jesus hat Armut gepredigt. Jesus hat Armut gelebt. Wer das Seminar mit Frank Fabiano von einem Dreivierteljahr mitgemacht hat, wo Frank darüber nämlich gelehrt hat, der weiß, was für ein Schwachsinn das ist. Jesus war nicht arm, überhaupt nicht. Er war sogar überaus wohlhabend. Nur die Frage ist, die gern unter den Tisch gekehrt ist, wie hat Jesus sein Geld, über das er verfügte, und das war viel, eingesetzt? Er hat es zum Segen eingesetzt. Es floss durch seine Hände. Als er seine Jünger einmal fragte, hattet ihr je Mangel? Was haben sie gesagt? Nein, niemals. Wir denken dann sofort, naja, Das waren halt so komische religiöse Typen, die waren mit einer knausrigen Kante Brot zufrieden und einem abgenagten Fisch, ne? Leute, die hatten Familien, ja? Habt ihr euch mal Gedanken gemacht, was mit den Familien war, wo die da rumgezogen sind mit Jesus, was mit den Familien war? Haben die einfach, oh, wenn schon irgendwie durchkommen, die Frauen, ne? Ganz offensichtlich hat Jesus diese Familien konstant versorgt. Wir wissen nicht, dieser Fischfang, den Petrus einbrachte, dieser gigantische Fischfang, was da wirklich an Kohle abfiel, wo alle erstmal für 3 Jahre locker versorgt waren. Wir müssen dieses verblendete Denken ablegen und gleichzeitig nicht in einen Materialismus reinfallen. Gott hat uns nicht berufen, die fetten Geldsäcke in dem Sinne zu werden, dass wir es für uns verwenden. Mir hat der Spruch von Clive Pick gefallen, wo er auf dem Finanzseminar gesagt hat, wir sind Verwalter. Ein Verwalter besitzt nichts und hat doch alles. Ich weiß nicht, wer hat Ben Hur, aber schon mal gefragt, brauchen wir nur fragen, Ben Hur, ne? Der Verwalter dort, der Reiche, prächtig gekleidet, immer gut ausgestattet, aber ihm hat nichts gehört in dem Haus. Aber welcher reiche Mann würde seinen Verwalter, der über seinen ganzen Besitz gesetzt ist, wie ein Lumpensammler rumlaufen lassen? Niemand. Der Verwalter war nach außen hin der Repräsentant seines Herrn. Entsprechend hat er auch Hof gehalten. Und du bist nicht nur ein Verwalter, du bist eine Tochter und ein Sohn Gottes. Meinst du, Gott schickt dich zu den Menschen, abgerissen, abgelumpt, stinkend? Ja, ich bin ein Kind Gottes. Oh ja, das sieht man, vielen Dank. Halleluja, zerbricht das Herr. Interessant ist auch zu sehen, dass für die Juden war die hiesige Welt und die zukünftige Welt, das war eins. In beiden Welten war Gott zu Hause und beide Bereiche waren für sie absolut gleich wichtig. Ich hoffe, ich rede nicht über eure Köpfe, aber wenn du im Alten Testament liest, wie viel alltägliche Situationen dort beschrieben sind. Isaak säte im Land und erntete hundertfältig, denn der Herr segnete ihn. Und das sahen die Philister, denn er wurde ein reicher Mann. Hey, warum steht sowas in der Bibel, wenn es doch um Geld nicht geht? Es war ein Zeugnis für die Philister. Da fing Petrus an, Jesus, sieh, wir haben alles verlassen, sind dir nachgefolgt. Was kriegen wir dafür? Petrus war ein gesunder Mann. Er fragt. Und Jesus nimmt es ihm überhaupt nicht krumm. Er sagt, du kriegst hundertfach jetzt hier in deinem fleischlichen Leben, das irgendwann zu Ende ist. Und dazu das wahre ewige Leben. Jesus war überhaupt nicht entsetzt. Ich glaube, er wäre entsetzt gewesen, wenn Petrus ihn das nicht gefragt hätte. Es war eine gesunde Frage. Und deswegen ist es auch eine gesunde Frage, wenn du sagst, Herr, bitte segne mich. Bitte lass mich zu einem Zeugnis werden für meine Nachbarn, für meine Arbeitskollegen. Lass mein ganzes Leben gesegnet sein. Mach mich zu einem heiligen Durchlauferhitzer, der auch das Gute, was du mir gibst, weitergibt. Ja. Diese Übergewichtung von geistlichen, virtuellen Dingen hat dazu geführt, dass der ganze Bereich von Zeichen und Wundern aus der westlichen Kirche verschwunden ist. Wir haben uns nur noch mit Lehre zufrieden gegeben. Heute bekehren sich viele Menschen oft nur aufgrund eines intellektuellen Fürwahrhaltens irgendwelcher Lehrsätze. Sie lesen ein Buch, sie gehen in einen Kurs. Ah ja, stimmt, ja, das macht Sinn. Okay, ich unterschreibe hier. Das Herz ist manchmal gar nicht wirklich berührt. Was Gott aber möchte, ist, dass Menschen einfach erschüttert werden. Sie stehen vor dir und sie sehen in deinem Leben die Herrlichkeit Gottes. Und es haut sie so auf den Hintern, dass sie gar nicht anders können, als sich für Gott öffnen. Ihr Leben, ihr geistiges Leben fängt mit einem Wunder an. Das ist, glaube ich, was Gott tun will. Jesus sagt, ihr seid meine Zeugen. Ihr seid das Licht der Welt, wir haben es gelesen. Wie kannst du ein Zeuge für Gott sein, wenn geistiger und materieller Mangel auf deinem Leben ist? Wie? Die Leute laufen weg vor dir. Zu Recht, muss ich sagen. Wie verfestigen sich diese Mängel? Und damit hören wir auch auf. Jesus sagt, der Teufel ist ein Mörder von Anfang und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er aus der Lüge redet, spricht er aus seinem eigenen, denn er ist der Lügner und der Vater aller Lüge. Der Teufel hat eine Kraft und das ist Lüge. Und er belügt dich von morgens bis abends. Er malt Bilder vor dein Auge, Bilder vor deinen Geist, die echt aussehen, aber Fälschungen sind. Und wie kann man das Original von Fälschung unterscheiden nur? Indem man das Original kennt. Was ist das Original, an dem wir uns ausrichten? Gottes Wort, die Bibel. Wenn du die Bibel nicht wirklich kennst, dann kann dir jeder irgendwas ins Ohr lügen. Jeder. Und er wird es auch tun. Aber wenn du das Wort kennst und jemand lügt dich an, dann kannst du sagen, hier in meinem Vertrag steht was anderes drin. Und der Autor ist Gott. Zieh Leine. Deine Ohren sind verschlossen gegen die Lüge. Du lässt dich nicht aus der Bahn bringen. 5. Mose 4, Vers 9. Wo kommt auch Lüge rein? Ne? Durch Augen und durch Ohren. Hüte dich und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben. Vergiss nie, was Gott dir Gutes getan hat. Und lass es niemals aus deinem Herzen kommen, dein ganzes Leben lang. Und du sollst es deinen Kindern und Kindeskindern kundtun. Was sagt Gott? Hüte dich und bewahre deine Seele. Die Seele ist dein Geist. Damit sind die Augen gemeint, die Ohren gemeint. Das, was du bist, der Filmapparat, der alles aufnimmt. Gott sagt, hüte das. Hüte dein Auge, heißt es an einer anderen Stelle. Behüte dein Ohr. Pass auf, was da reinkommt. Pass auf, was du siehst. Du bist teilweise zu falschen Meinungen über Gott gekommen, weil ein Leben lang Falsches an dich rangekommen ist. Und der Weg, zu richtigen Meinungen über Gott zu kommen, ist auch jetzt wieder anzufangen, das Wort Gottes aus einer neuen Perspektive zu lesen, zu verstehen, das Wort Gottes zu wiederholen, verbal, laut bekennen, es aufschreiben auch für sich, die Verse, die wichtig sind, rausschreiben, vielleicht auswendig lernen und mit der Zeit wird sich dein ganzer Sinn verändern. So wie der negative Sinn auch mit der Zeit reingekommen ist. Darum habe ich vorhin gefragt, was passiert, wenn man Samenkorn in die Erde wirft? Es ist nicht gleich morgen die Frucht da. Genauso ist es, was ich euch versuche, in den kommenden Wochen und Monaten, Jahren beizubringen. Wir werden Gottes Wort lernen, bis es ein Teil von uns ist. Wir werden die Verheißungen lernen, bis sie ein Teil von uns sind. Bis unser Kopf gerade sitzt. Und dann kann der Teufel uns erzählen, was wir will. Wir marschieren einfach durch. Das ist das, was Gott uns schenken möchte. Und du wirst erleben, in den Tagen, Wochen und Monaten wird ein neuer Geist in dir aufstehen, eine neue Weisheit wird in dir Raum nehmen und dein Unterbewusstsein wird dann nicht mehr zu einem Verführer deiner Gefühle, sondern zu einem sicheren Führer aller deiner Gefühle. Da sprach nun Jesus zu den Juden und damit auch zu uns, wenn ihr an meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Nachfolger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Amen.